Versuchen Sie sich mal, diese beiden Zahlen zu merken. 800 Millionen und 10 Sekunden. Und jetzt stellen Sie sich eine Schulklasse vor mit, sagen wir mal, 30 Mädchen und Jungen. Und jetzt schauen Sie auf die Uhr. Nochmal zu den Zahlen. Nach Angaben der Welthungerhilfe leiden weltweit mehr als 800 Millionen Menschen an Hunger. Und alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen des Hungers. Wenn wir das jetzt übertragen auf unser Bild von der Schulklasse, dann wäre nach 5 Minuten in diesem Raum kein einziges Kind mehr am Leben. Ist ein drastisches Bild, ich weiß, wollen Sie auch nicht beim Frühstück erzählt bekommen, aber ich glaube, so kann man das Elend greifbarer machen. Die Zahlen stammen aus dem vergangenen Jahr und diesen Donnerstag legt die Deutsche Welthungerhilfe in Berlin den Welthungerindex 2018 vor. Bärbel Diekmann ist seit gut 10 Jahren Präsidentin der Welthungerhilfe. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Diekmann, sind es eigentlich weiterhin die afrikanischen Länder, die am meisten Sorge bereiten?
Also es sind nicht nur die afrikanischen Länder, sondern es sind auch nach wie vor südasiatische Länder, wobei es auf beiden Kontinenten, sowohl in Asien als auch in Afrika, riesige Fortschritte auch gibt.
Nennen Sie mal ein Beispiel für Fortschritte, denn man denkt jetzt zum Beispiel
über... Also Fortschritte sind in Äthiopien, in Angola, in Ruanda, in Ghana, aber auch Myanmar, in Kambodscha, Vietnam ist ein Land, was sich gut entwickelt hat. Fortschritte sind in Bangladesch. Also es stimmt immer beides.
Wozu dient denn dieser Welthungerindex überhaupt und wem kann er helfen?
Ja, wir versuchen jedes Jahr mit einem bestimmten Thema uns zu beschäftigen und in diesem Jahr ist es Flucht und Migration. Das ist immer zu gucken, gibt es Fortschritte in der Hungerbekämpfung? Seit 2000 sind die Hungerzahlen weltweit um 28% gesunken. Seit anderthalb Jahren gibt es jetzt wieder steigende Zahlen und zwar vor allem aufgrund von kriegerischen Konflikten.
Durch welche kriegerischen Konflikte besonders? Also Syrien? Oder?
Also das sind Länder in Afrika, im Südsudan, das ist die Zentralafrikanische Republik, immer noch Somalia. Aber es ist eben auch dazu gekommen, ein Land wie der Jemen, wo es Stellvertreterkriege gibt, und Syrien.
Dann erklären Sie doch jetzt mal die Zusammenhänge zwischen Flucht, Vertreibung und Hunger.
Also unsere Erfahrung ist, und das kann man auch zahlenmäßig nachweisen, die meisten Menschen wollen in ihrer Kultur bleiben, sie wollen in ihrem Land leben, da wo ihre Familien sind, wo ihre Verwandten, wo ihre Freunde sind. Erst dann, wenn die Situation so unerträglich wird, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren können, entschließen sie sich, das Land zu verlassen. Die wenigsten kommen übrigens nach Europa, es sind im Moment etwa 68 Millionen, die auf der Flucht sind. Und die meisten gehen ins Nachbarland. Oft sind es Nachbarländer, die auch keine reichen Länder sind. Sie versuchen eben da unterzukommen und darauf zu warten, dass sie wieder in ihr Land zurück können.
Also Hunger schafft Vertreibung, Hunger schafft Flucht.
Ja, Hunger schafft Vertreibung und vor allem aber eben auch die kriegerischen Konflikte. Also es werden Dörfer zerstört, Frauen werden vergewaltigt, Kinder sterben. In Afrika haben wir immer noch auch das Phänomen von Kindersoldaten.
Warum ist es dann aber trotzdem so, dass teilweise auch Wissenschaftler behaupten, dass Hunger eine Folge sei von Umweltveränderungen oder natürlichen Ursachen? Denn das ist
also
ja ganz offenbar nicht so.
Hunger ist auch eine Folge von Klimaveränderungen. Wir arbeiten in vielen Ländern, in denen der Klimawandel dazu beigetragen hat, dass die Menschen sich nicht mehr ernähren können. Das können Dürren sein, das können auch Überschwemmungen sein. Aber es ist uns in den vergangenen Jahren in vielen Ländern gelungen und auch den Regierungen in den Ländern, dass man diese Ursachen von Hunger doch ein Stück in den Griff bekommen hat. Dass bessere Bewässerungsmethoden, dass bessere Aufbewahrungsmethoden für Lebensmittel da waren. Sodass Klimawandel das eine ist, aber jetzt, dass die Zahlen wieder so steigen, hängt vor allem auch mit den kriegerischen Konflikten.
Welche Verantwortung hätte Deutschland in Bezug auf Waffenexporte?
Wir haben natürlich mit Waffenexporten auch jeweils eine Verantwortung. Wir haben ja relativ klare Richtlinien für Waffenexporte. Aber Waffen werden eben nicht nur aus Deutschland oder aus europäischen Ländern exportiert, sondern weltweit ist der Waffenhandel eines der ganz großen gewinnbringenden Geschäfte. Das ist so.
Ja gut, aber trotzdem kann man sagen, unter der letzten großen Koalition sind die Exportzahlen nochmal deutlich gestiegen.
Ja, ich weise das ja auch überhaupt nicht zurück und wir kritisieren das auch. Waffen sind immer dafür da, um auch gegen Menschen eingesetzt zu werden. Es gibt auch Länder, wo Waffen eher der Verteidigung dienen. Aber das ist ein weltweites Phänomen und ein Phänomen ist eben auch, dass viele Länder einen hohen Teil ihres Haushalts für Waffenkäufe ausgeben, statt sie zu investieren in die Entwicklung in ihrem Land.
Was dann wieder den Menschen zugute käme. Lassen Sie mich noch auf einen anderen Faktor, möglicherweise ist er relevant, zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt denn der freie Handel, der internationale Handel? Es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, auch Handelsabkommen zwischen Europa und afrikanischen Staaten, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass in einigen westafrikanischen Ländern die Geflügelproduktion komplett zusammengebrochen ist, weil es einfach billiger ist. Die Exporte aus Europa sind meistens so kleine Teile, Hähnchen, Schenkel oder sowas, weil die einfach billiger sind als das, was die Bauern dort herstellen.
Ja, also Handel ist natürlich wichtig, auch für die afrikanischen Staaten. Aber Tatsache ist auch, dass viele in Afrika produzierte Ware nicht die Qualität hat, dass sie wirklich auf die europäischen oder den amerikanischen...
Nein, das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine, dass wir quasi
und
exportieren.
Umgekehrt, es bedeutet dieser Freihandel auch, dass die Produkte, die wir in diese Länder bringen, den heimischen Markt zerstören ein Stück. Und deshalb ist unser Plädoyer immer, dass es Schutzzölle geben muss, die Waren in den Ländern schützen vor Importen.
Wie beurteilen Sie denn die Bereitschaft zum Beispiel europäischer Staaten, das auch mal als Ursache oder zumindest als eine Stellschraube zu sehen, an der man drehen könnte?
Also ich glaube, dass es die Erkenntnis zumindest gibt. Es gibt ja auch Handelsabkommen, aber die Bereitschaft ist nicht immer da, das dann tatsächlich auch umzusetzen. Also es werden immer noch auch nicht sinnvolle Exporte gemacht. Ein ganz entscheidendes Problem sind die Subventionen auch. Es gibt ja bei uns keine Exportsubventionen mehr, aber es gibt Subventionen für die Landwirtschaft in der gesamten Europäischen Union. Und dadurch werden eben Preise auch künstlich gesenkt. Und so, wenn es diese Subventionen in Afrika nicht gibt, dann sind die nicht konkurrenzfähig.
Sie haben vorhin bereits regionale Fortschritte genannt in verschiedenen Teilen der Welt. Wenn Sie sagen, es muss noch mehr versucht werden, Hungernden und Vertriebenen vor Ort zu helfen, ehe sie überhaupt erst auf die Wanderschaft gehen?
Ja, also es gibt ein paar ganz klare Stellschrauben. 80% der Menschen, die in Armut und Hunger leben, leben auf dem Land. Sie leben eigentlich da, wo Nahrungsmittel produziert werden können. Das heißt, wir brauchen Investitionen nach wie vor in die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und genau das ist auch gemacht worden in Ländern, die große Fortschritte gemacht haben. Das zweite ist, dass es eine Vorratshaltung gibt von Getreide, von Lebensmitteln, wenn eine plötzliche Dürre eintritt, wenn Überschwemmungen eintreten, damit dann die Menschen eine zusätzliche Möglichkeit haben, eben Lebensmittel zu bekommen.
Die Welthungerhilfe präsentiert heute in Berlin den Welthungerindex 2018, der unter den Schlagworten Flucht, Vertreibung, Hunger steht. Darüber sprachen wir mit der Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.